Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag. An einem Tag, an dem in Berlin mit einiger Verspätung der neue Verfassungsschutzbericht vorgestellt worden ist. Um ein Drittel sei die Zahl der Rechtsextremisten in Deutschland auf rund 32.000 gestiegen, heißt es darin. Das liegt auch daran, dass zum ersten Mal die wohl rund 7.000 Anhängerinnen und Anhänger des völkischen sogenannten Flügels der AfD mitgezählt werden. Bundesinnenminister Horst Seehofer sagte dazu, der Rechtsextremismus sei die größte Bedrohung für die Sicherheit in Deutschland. Auch die Zahl der Delikte sei weiter gestiegen. Rechtsextreme Gruppierungen sind seit vielen Jahren auch im Kulturbereich aktiv. Das wird nicht nur durch die regelmäßigen Konflikte um Verlage auf der Frankfurter Buchmesse immer wieder deutlich. Meine Kollegin Caroline Schwarz, Autorin und Journalistin, die seit langem über Rechtsextremismus recherchiert und publiziert, habe ich gefragt, in welchen Bereichen Rechtsextreme sonst noch kulturell aktiv sind.
Im Prinzip ist da alles von Bedeutung. Also es gibt zum Beispiel in der Jugendkultur rechtsextreme Graffiti. Es gibt die Literatur, die schon bereits angesprochen wurde, weil Rechtsextreme eben auch publizieren und eigene Verlage gegründet haben. Zu den wichtigsten Agitationsfeldern gehört aber nach wie vor die Musik. Und das bespricht auch der Verfassungsschutz nochmal gesondert im Verfassungsschutzbericht. Der Verfassungsschutz zählt im vergangenen Jahr 311 Musikveranstaltungen alleine. Da stehen vor allem Thüringen und Sachsen im Mittelpunkt, aber das geht auch über diese Konzertveranstaltungen hinaus.
Wie ist das zu bewerten? Ist das eine Art von Gegenkultur? Ist das ein Protest gegen den bestehenden sogenannten Mainstream? Oder hat das tatsächlich was mit Identitätsbildung zu tun?
Beides. Also das Stichwort Gegenkultur oder auch Kontrakultur fällt relativ häufig, auch im Zusammenhang mit der identitären Bewegung, die sich da hervorgetan hat und auch sehr im Feld der Musik aktiv geworden ist in letzter Zeit. Es ist einerseits so, dass zum Beispiel Musik als Einstieg in die rechtsextreme Szene dient. Das ist schon immer so. Das haben wir Anfang der 2000er Jahre auch mit diesen sogenannten Schulhof-CDs eine Weile lang erlebt. Heute hat sich das ein bisschen mehr noch ins Internet verlagert als ohnehin schon. Und einerseits ist es so, dass man eben gegen diesen sogenannten Mainstream etwas anderes anbieten will, was im Prinzip eben ein rechtsextremes Angebot ist. Es ist aber auch so, dass Rechtsextreme gezielt auch den Kulturbetrieb angreifen. Dazu gehören Angriffe auf Theater, Störungen von Theateraufführungen, die Forderungen nach Einstellungen von Förderungen für Theater, für Opernhäuser, für Museen zum Beispiel. Also da geht es auch über die eigenen Angebote hinaus in den offenen politischen Angriff.
Aus Sicht derjenigen, die das machen, wozu taugt das? Lohnt das? Bringt das was?
Einerseits ist es eine Einnahmequelle. Also mit Musik kann man nach wie vor auch ganz gut Geld verdienen. Es gibt Tonträger, es gibt Merchandise, der teilweise auch über Deutschland hinaus vertrieben wird. Es ist ein Einstieg in die rechtsextreme Szene. Also es dient auch der Ansprache von Nachwuchs. Und gerade die Konzerte und andere vergleichbare Veranstaltungen dienen auch der Vernetzung innerhalb Deutschlands, aber auch mit Rechtsextremen außerhalb Deutschlands.
Hat sich das verstärkt in den letzten Jahren oder ist das ein gleichbleibendes Level?
Die Besuche bei verschiedenen Konzerten sind teilweise eher abnehmend. Also das sind weniger Leute. Man muss sowieso schauen, wie sich das jetzt im Rahmen der Pandemie entwickelt. Insgesamt ist es aber so, dass es reichlich Angebote gibt und die eben vor allem im Netz da sind. Also es gibt unzählige Angebote von Musik über den klassischen Rechtsextremismus, völkische Liedermacher, Neofolk bis eben hin zu rechtsextremen Rappern. Und die sind tatsächlich sehr, sehr sichtbar, auch auf sozialen Medien und in vielfältiger Hinsicht auch politisch aktiv.
Es gibt immer wieder Boykottaufrufe, gerade wieder beispielsweise gegen den Apple-Konzern. Man möge doch entsprechende Titel mit entsprechenden Texten aus dem Programm nehmen. Erscheint Ihnen sowas sinnvoll?
Man spricht in dem Zusammenhang von Deplatforming, also dem Ausschluss von rechtsextremen Akteuren von den Plattformen, die große Teile der Gesellschaft nutzen. Das ist insofern oftmals hilfreich, weil neue Plattformen, die erschlossen werden von den Akteuren, eher nicht die gleiche Anhängerschaft anziehen. Das heißt, die Leute verlieren im Prinzip an Anhängern ganz oft. Es bringt natürlich eine gewisse Gefahr der Radikalisierung mit sich, aber grundsätzlich muss man sagen, die Plattformen sind nicht verpflichtet, rechtsextremen Gedankengut eine Plattform zu bieten und da eventuell auch noch dafür zu sorgen, dass die Musiker und andere davon auch noch Geld verdienen.
Die Autorin und Journalistin Caroline Schwarz war das über rechte Kultur. Vielen Dank. Die Künstlerin Ottobong Kanga stammt aus Nigeria, lebt in Antwerpen und erforscht in ihren Arbeiten die wechselnden Bedeutungen, die Ressourcen wie Stein, Kohle, Mineralien in unterschiedlichen Kulturen zugeschrieben werden. Dabei spielt immer auch eine Rolle, unter welchen gesellschaftlichen Umständen Abbau und Weiterverarbeitung erfolgen. Im vergangenen Jahr war Ottobong Kanga, Jahrgang 1974, Artist in Residence im Gropiusbau in Berlin. Und eben dort wird nun eine Ausstellung gezeigt, die einen Einblick in ihre Arbeit gibt, mit Werken aus der Zeit von Ende der 90er Jahre bis heute. Carsten Probst hat sie gesehen.
Wortpaare durchziehen das Konzept von Ottobong Nkangas großräumig inszenierte Ausstellung. Wortpaare wie Körper und Landschaft, einatmen, ausatmen oder auch Care and Repair, hier etwas frei übersetzt mit Reparatur und Fürsorge. Am besten, weil ganz unmittelbar, führt die große Rauminstallation Nkangas gleich am Beginn ihrer Show vor Augen, was ganz buchstäblich mit diesem weiten Begriffsfeld gemeint ist. Taste of a Stone, der Geschmack von Stein, ist eine große Bodenarbeit aus dem Jahr 2010, die seither ortsspezifisch immer weiter wächst und variiert wird, so wie exklusiv eben jetzt für den Berliner Gropiusbau. Ein großer Teil des Saales ist mit weißen Marmorkieseln bedeckt, dazwischen und daneben sind Felsbrocken und eine Textilarbeit angesiedelt. Ein Innengarten, eine Landschaft voller geschichtlicher und geologischer Spuren, wie der Begleittext verrät. Das Publikum darf diesen Steingarten betreten. Es soll den Geräuschen der eigenen Schritte lauschen, des Bodens, des Grundes inne werden, auf dem man auch im übertragenen Sinn so steht. Der Boden, so Nkanga, ist allzu oft der Ausbeutung anheimgegeben. Sie möchte ein Gefühl für dieses Ausbeuten und Ausgebeutetsein erwecken, für einen neuen kulturellen Umgang miteinander.
So, the idea of reframing, of framing something tightly, so that you can engage with it and you focus on it very precisely, allows us to maybe, and I hope, think beyond what we do every day. So we can pass by a rock, but we never kind of think about it. We never have time to really sit down, caress it, feel its coldness, look at the veins that are in between the materials. And here it's a place that can allow you to do that, to think through that.
Das ist die Idee, den Rahmen der Betrachtung der Dinge entschieden aufzuheben, sodass sie sich darum kümmern und alles präzise betrachten können, jenseits unserer alltäglichen Routine. Wir gehen zum Beispiel achtlos an Steinen vorüber, wir haben keine Zeit, uns neben sie zu setzen, ihre Oberflächen zu streicheln, ihre Kälte zu fühlen, das Geäder zu betrachten. Hier ist der Ort, wo sie alles das tun und damit weiterdenken können. So wird man durch die Räume mit weiteren, teils performativen Installationen aus den letzten Jahren geführt. Immer wieder wird auch Nkangas große Arbeit für die letzte Documenta erwähnt, die eigentlich antimuseal gedacht war. Ein großer kommunikativer Raum, der mittlerweile in eine selbstfinanzierte Stiftung übergegangen ist. Fast am Ende folgt dann der mit Abstand stärkste Teil ihres Werkes, ihre Papierarbeiten. Es sind teils figurative, oft scheinbar flüchtige Aquarelle oder Lithografien, in denen sich die junge Ottobong Nkanga noch zur Zeit ihres Studiums seit Ende der 1990er Jahre verletzliche Momente notiert. Gemalte Gedanken über das Reparieren der Natur mittels spezieller farbchemischer Rezepturen, die einen Hauch magischen Denkens vermitteln. Ottobong Nkanga, das lässt sich an diesen wenigen Papierarbeiten ersehen, ist eine hochveranlagte Künstlerin. Allerdings mit der Erweiterung dieser umwerfenden Papierarbeiten zu Installationen findet sie sich nun jedoch inmitten einer konfektioniert wirkenden Museumspädagogik wieder, die sicherlich wertvoll ist, starke Position jedoch ständig auf das pädagogisch gerade noch Vermittelbare reduziert. Alles Rätselhafte, Konfrontative wird dabei in beruhigenden Gesten der installativen Meditation, der Awareness und der demonstrativen Sanftmut ertränkt und nur noch zum Aushängeschild für institutionelle Selbstdarstellung. Nkanga erhält damit die Rolle einer kulturpolitischen Botschafterin, von der sie sich hoffentlich bald wieder emanzipiert. Stark genug dafür wäre sie ja.
Carsten Probst war das über die Ausstellung der Künstlerin Ottobong Nkanga in Berlin. Die Frau, um die es jetzt geht, war selbst erst Sklavin in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Dann gelang ihr die Flucht und sie schaffte es auch, viele andere Menschen zu befreien. In den USA ist die Geschichte von Harriet Tubman Schulstoff. Der Rest der Welt entdeckt diese schwarze Frau, wie so viele andere, erst langsam. Das könnte sich jetzt allerdings durch einen neuen Film ändern. Katja Nikodemus, Filmkritikerin der Zeit, Sie haben ihn schon gesehen und müssen jetzt natürlich erstmal ein wenig mehr von dieser Lebensgeschichte erzählen, bitte.
Ja, also der Film beginnt nach einem kleinen Vorspiel mit Harriet Tubmans Flucht von der Plantage in Maryland, auf der sie aufgewachsen ist. Ich meine, wenn man das überhaupt aufwachsen nennen kann, diese Mischung aus Ausbeutung, aus schwerster Misshandlung von Kindheit an. Und diese Flucht, die führte sie eben 150 Kilometer mutterseelenallein, so als Mit-20-Jährige, durch Wälder und Flüsse nach Pennsylvania, wo die Sklaverei verboten war. Und Harriet Tubman kehrt ja insgesamt 13 Mal, das muss man sich mal vorstellen, zu diesen Sklavenplantagen zurück, in diese Gegend zurück. Sie befreite Familienmitglieder und andere Sklaven, mindestens 70 Menschen, die genauen Zahlen sind unklar. Und der Film erzählt jetzt nun diese Etappen von der Flüchtenden zur Fluchthelferin sehr faktisch. Man muss sagen, auch ein bisschen uninspiriert nach. Der ist solide fotografiert in einem immer gleichen Licht des amerikanischen Historienfilms. Und diese ja konventionelle, statische Ästhetik, die ist ein bisschen bedauerlich, weil Harriet Tubman, diese großartige Frau, dadurch aber von Anfang an in einem Heldinnenstatus belassen wird. Also ihr wird kein Innenleben, keine Entwicklung zugestanden. Der Film schildert auch, dass sie ein sehr religiöser Mensch war, auch religiöse Visionen hatte, aber dadurch kommt man ja auch nicht näher. Aber zum Glück hat der Film eine ganz starke Hauptdarstellerin, Cynthia Erivo, die eben Tubmans Mut und diese unglaubliche Entschlossenheit wirklich mitreißend spielt. Und Erivo war ja auch für diese Rolle für einen Oscar nominiert.
Wäre denn, Frau Nikodemus, bei einem Stoff, der nun wirklich in den USA in den Schulbüchern stattfindet, wäre da eine andere Erzählung überhaupt denkbar gewesen?
Ich glaube schon, dass man diesem Stoff mehr Freiheit und mehr Offenheit hätte zugestehen können. Und was das bedeutet, das merkt man, wenn diese Hauptdarstellerin manchmal einfach nur stumm in die Kamera blickt und man die Möglichkeit hat, ein bisschen selbst über diese Figur nachzudenken und dann nicht so von dem Faktischen so bedrängt wird. Der Film drängt dann eben so vorwärts und man hat gar keine Zeit, innezuhalten und sich mal zu überlegen, was bedeutet das eigentlich, was ich da jetzt sehe.
Sie haben den ganzen Film gesehen. Ich hatte nur Gelegenheit, in den Trailer mal reinzugucken. Sehr dramatische Musik, alles etwas düster. Ist es eine traurige, eine tragische Geschichte, die da erzählt wird?
Naja, es ist eine traurige, tragische Geschichte, aber es ist eigentlich auch eine klassische Heldengeschichte, wie das amerikanische Kino sie liebt. Also ein leidenschaftlicher, aufopferungsvoller, verwegener, mutiger Mensch mit einer Mission. Das ist ja eigentlich typisch amerikanisch.
Sie haben es gerade schon angedeutet, seit der Oscars So White-Initiative gibt es endlich ein gestiegenes Bewusstsein für schwarze Themen, Besetzungen, Verantwortlichkeiten. Wie ist dieser Film in der Hinsicht einzuordnen?
Also bei dieser Kampagne Oscars So White ging es ja eben nicht nur um die Oscars, sondern überhaupt um Sichtbarkeit afroamerikanischer Künstler und Künstlerinnen in der US-amerikanischen Filmindustrie. Ja. Und 2016 waren ja alle Nominierten für die Academy Awards weiß, das war der Anlass. Und seitdem hat sich ja schon einiges getan. Nicht genug, kann man sagen, aber es gibt zumindest ein großes Spektrum von mehr Produktionen, zum Beispiel einen schwarzen Superheldenfilm wie Black Panther 2018 oder einen ästhetisch herausragenden Film über schwarze Gegenwartsbiografien, Moonlight 2017 für 8 Oscars nominiert. Und der hat auch die Auszeichnung für den besten Film gewonnen. Und da ja, hat sich was getan. Jetzt gibt es eben diesen etwas konventionellen Historienfilm. Aber wie weit der Weg ist, bis so ein Film überhaupt existieren konnte, das muss man sich mal vorstellen. Oder wie weit der Weg ist von schwarzen Themen und Künstler und Künstlerinnen in der US-amerikanischen Filmindustrie, das kann man sich vor Augen führen, Wenn man sich vergegenwärtigt, dass, was der Drehbuchautor von Harriet, Gregory Allen Howard heißt er, in einem Interview vor dem amerikanischen Filmstart erzählt hat, nämlich vor 25 Jahren habe er das Drehbuch von Harriet schon mal verschiedenen Studios vorgestellt. Und da habe man ihm als Hauptdarstellerin Julia Roberts vorgeschlagen, mit dem Argument, das Ganze sei ja so lange her, dass niemand mehr wisse, dass Harriet Tubman schwarz gewesen sei. Ui. Und das ist natürlich irre.
Barack Obama wollte die ehemalige Sklavin Harriet Tubman 2016 statt des Sklavenhalterpräsidenten Andrew Jackson auf einen 20-Dollar-Schein drucken lassen. Die Trump-Regierung Small Wonder hat jetzt gerade erklären lassen, das sei leider vor 2030 nicht möglich. So viel Zeit brauche man, um diesen neuen Geldschein sicher zu gestalten. Kann so ein Film, ist das die Absicht, etwas wieder gut machen?
Er kann vielleicht nicht gut was wieder gut machen, aber er kann zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung etwas gegensteuern. Natürlich ist es ein Skandalon, dass Tubmans Anerkennung durch die US-amerikanische Regierung verhindert oder aufgeschoben wurde. Aber andererseits ist da auch ein Prozess in Gang gekommen, der nicht aufzuhalten ist. Und der Film gibt ja dieser Figur ein Scheinwerferlicht. Okay, er ist ein bisschen flächiges Scheinwerferlicht, aber man fragt sich zum Beispiel, ja, hat jetzt Harriet Tubman, wie hat sie diese tagelang, wochenlangen Märsche überstanden? Was hat sie gegessen? Wo hat sie geschlafen bei diesen Missionen mitten in den Wäldern? Was ging ihr überhaupt vor? Und man verlässt aber das Kino mit 1000 Fragen, mit ungläubigem Kopfschütteln angesichts dieser ja selbstlos mutigen Frau. Mhm. Und das ist natürlich ein Verdienst des Films, einfach durch seine reine Existenz.
Schön, dass Sie die Fragen nicht alle schon, beziehungsweise die Antworten nicht alle schon verraten haben. Katja Nikodemus, vielen Dank über den Film Harriet, der heute in die deutschen Kinos kommt. Und wir bleiben noch beim Thema kulturelle Identität. Dass über Bilder in Museen zurzeit vielleicht noch mehr und noch engagierter diskutiert wird als sonst, das liegt ausnahmsweise mal nicht an Corona, sondern an einem endlich vorhandenen Bewusstsein für Dinge, die einfach nicht mehr gehen. Über die häufig stereotype Darstellung von schwarzen Menschen wird deshalb gerade ebenso heftig gestritten wie über die Frage, wer wie mit einem Denkmal geehrt werden sollte. Und das ist gut so. Es gibt aber auch Bilder, die noch nicht ins allgemeine Bewusstsein gerückt sind, obwohl sie sogar im Titel ihres Stils tragen, dass sie ein bestimmtes Bild vermitteln wollen. Orientalismus ist solch eine im Handel äußerst beliebte Kategorie, Japonismus auch oder Exotismus. Der Kunsthistoriker Roger Diederin ist Direktor der Kunsthalle München, hat 2011 eine Ausstellung zum Thema Orientalismus zusammengestellt. Was ist das zunächst einmal, habe ich ihn gefragt.
Es ist ein Begriff für eine Malerei meistens, aber es gibt auch orientalistische Skulpturen, die vorwiegend im 19. Jahrhundert entstanden sind, nach Napoleons Feldkrieg nach Ägypten. Aber auch im 18. Jahrhundert war es eher eine höfische Kunst, wo China, Chinoiserien oder Türkerien aufgegriffen wurden von Künstlern, die allerdings überwiegend aus reiner Fantasie gearbeitet haben. Damals inspiriert von die Geschichten von 1001 Nacht, Geschichten, die von einem französischen Autor aufgeschrieben wurden. Auch da wieder reine Interpretationen, Fantasien von Scheherazade und so weiter. Und dieser Begriff Orientalismus ist natürlich unglaublich vielfältig, nicht nur was Stilrichtungen betrifft, von rein akademischen Maler bis später im 19. Jahrhundert auch die Impressionisten. Renoir hat Harenszenen gemalt und deswegen ist es auch sehr schwierig, den Begriff Orientalismus ganz klar zu kategorisieren.
Wenn Sie sagen, viel ist aus der Fantasie entstanden, was ist das für eine Fantasie? Ist das ein westlicher Blick, der auch in Stereotypen, in bestimmten Menschendarstellungen endet,
ganz eindeutig,
an die wir heute Fragezeichen machen müssen?
Ja, auf alle Fälle. Aber es ist natürlich auch die Frage, was wurde damals wahrgenommen? Wie nehmen wir das heute wahr? Was waren die Intentionen dieser Künstler? Wenn Ingres eine Odalisque malt, die die Kunstgeschichte geprägt hat, ist es nur eine weitere Variante einer lasziven Aktdarstellung, die es schon in biblischen Darstellungen gegeben hat, in Klassiken, antiken Darstellungen, mythologischen Darstellungen. Und diesen Orient, diesen vermeintlichen Orient, hat auch eine andere Darstellungsmöglichkeit geboten. Alle Menschen wussten, Ingres war nie in Nordafrika oder im Orient, hatte auch nie behauptet. Es war ganz offensichtlich, dass das eine Fantasiedarstellung ist. Und danach sind natürlich Künstler wie Delacroix. Delacroix war tatsächlich einer der wenigen, der tatsächlich ein Harem, ein Trakt in einem islamischen Haus, der vorbehalten ist für die Frauen. Dort hat er natürlich keine nackten Frauen vorgefunden, aber er schwärmt in seinen Tagebüchern von der unglaublichen Pracht, der Stoffreichtum und überhaupt die Möglichkeit gehabt zu haben, das als Künstler mit eigenen Augen zu sehen, ist natürlich was ganz anderes als die reine Fantasiedarstellung eines Ingres.
Wie sollten wir heute mit diesen Bildern umgehen, Herr Diederin?
Genau mit diesem historischen Wissen, in welchem Umfeld ist dieses Werk entstanden, für welchem Publikum, von welchem Auftraggeber beauftragt. All diese historischen Facetten sind absolut essentiell, um ein Kunstwerk im Kontext zu präsentieren und zu rezipieren. Und das ist natürlich unsere Aufgabe als Museums- und Ausstellungsmacher, so ein Werk, was in heutiger Sicht vielleicht im ersten Blick verwerflich erscheint, das im Kontext zu präsentieren und damit eine Diskussion auszulösen. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe als Museumsleute, diesen Kontext zu bieten.
Sagt der Kunsthistoriker Roger Diederin über erklärungsbedürftige Werke in deutschen Museumssammlungen. Ins Studio gekommen ist Katrin Hondl mit den Kulturmeldungen. Es gibt Neues von der Pariser Großbaustelle Notre Dame.
Ja, die wahrscheinlich prominenteste und natürlich auch fotogenste Baustelle Frankreichs wurde heute für eine Greenpeace-Aktion genutzt. Am frühen Morgen haben UmweltschutzaktivistInnen auf der Notre-Dame-Baustelle gegen Frankreichs Klimapolitik protestiert und gefordert, dass endlich gehandelt werden müsse. Klima, au sagt, stand auf einem Plakat, das die Greenpeace-Leute in 80 Meter Höhe auf einen Kran montiert hatten. Frankreichs neue Kulturministerin Roselyne Bachelot hat diese Klimaschutzaktion bei Notre-Dame sehr kritisiert. Die Baustelle sei extrem empfindlich und jedes Eindringen dort könne sehr schlimme Folgen haben, sagte sie im Radiosender France Inter. Teile der Kathedrale sind immer noch einsturzgefährdet. Mithilfe des riesigen Krans wird gerade ein Gerüst entfernt, das beim Brand der Kathedrale im April 2019 verformt wurde. Der Wiederaufbau der schwer ledierten Notre Dame kommt ja nur sehr langsam voran, aber immerhin scheint sich mittlerweile abzuzeichnen, wie die Kathedrale wieder aufgebaut werden soll, nämlich originalgetreu, beziehungsweise so, wie sie vor dem Brand aussah. Es gebe, so Kulturministerin Bachelot, einen breiten Konsens, den eingestürzten Spitzturm aus dem 19. Jahrhundert wieder genau so aufzubauen. Also die diversen illustren Vorschläge von Architekten für Türme aus Glas oder in Flammenform, die bereits kurz nach dem Brand kursierten, die scheinen also vom Tisch. Ja, und zum Thema Klima- und Kulturdenkmäler gibt es auch eine Meldung aus Sachsen. Das Bundesland beteiligt sich mit 4 Kulturinstitutionen an einer Datenerhebung zu Klimaschäden an Kunstbeständen. Die deutlich länger gewordenen Hitze- und Trockenperioden der vergangenen Sommer machten sich inzwischen auch in historischen Gebäuden bemerkbar, heißt es in einer Mitteilung der Staatskanzlei. Durch zu trockene Luft könnten irreversible Schäden an zahlreichen Kunstwerken entstehen, die organische Materialien enthalten, also zum Beispiel Leinwände, Papier- und Ledertapeten, Holzoberflächen und Wandmalereien. Ob digitale Werke besser mit der Klimakrise klarkommen, wird sich noch zeigen, dass sie in der Corona-Krise das Format der Stunde waren und vielleicht auch immer noch sind, ist schon mal klar. Deshalb haben Kulturstaatsministerin Monika Grütters und die Kulturstiftung der Länder jetzt einen neuen Preis für digitale kulturelle Bildung ins Leben gerufen. Name Kulturlichter, Deutscher Preis für kulturelle Bildung. Zitat Monika Grütters: Die Corona-Krise hat die Digitalisierung im Kulturbereich stark beschleunigt. Wir wollen diesen Pioniergeist mit dem neuen Preis unterstützen.
Na dann, auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten, dann die Informationen am Abend, ein Thema dann bei Christine Heuer, die Entscheidung des Supreme Court zu Trumps Finanzunterlagen. Mein Name ist Stefan Koldehoff. Danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.